Willkommen bei den philosophischen Brocken. Am Mikrofon ist Ortrun Hopf. Heute stehen auf dem Programm zwei Vorträge von Andreas Hetzel und Jens Kertscher, die bei der Tagung Räume und Orte – Spannungen eines Paradigmas der Deutschen Gesellschaft für phänomenologische Forschung im Oktober 2007 gehalten wurden. Andreas Hetzel hielt einen Vortrag mit dem Titel »Sprachräume der Macht – Eine Rhetorik der Wortergreifung«. Im Anschluss daran sprach Jens Kertscher zu Regime des Sichtbaren, zur politischen Funktion des Ästhetischen. Sowohl Andreas Hetzel als auch Jens Kertscher unterrichten unter anderem an der Technischen Universität Darmstadt. Von Andreas Hetzel seien folgende Publikationen erwähnt: Zwischen Poesis und Praxis, Elemente einer kritischen Theorie der Kultur 2001, zusammen mit Gerhard Gamm und Markus Lilienthal, Hauptwerke der Sozialphilosophie, 2001. Weiters hat er mehrere Sammelbände herausgegeben, darunter zusammen mit Andreas Flügel und Reinhard Heil, Die Rückkehr des Politischen, Demokratietheorien heute, 2004. Zusammen mit Reinhard Heil, Die unendliche Aufgabe, Kritik und Perspektiven der Demokratietheorie, 2006. Oder zusammen mit Gerhard Gamm den Band Unbestimmtheitssignaturen der Technik, 2005. Von Jens Kertscher befinden sich gerade in Vorbereitung das Buch Selbstbestimmung der Vernunft, Untersuchungen zu Hegels Begriff der Handlung, ebenfalls in Vorbereitung bzw. im Erscheinen sind die Sammelbände, herausgegeben gemeinsam mit Andreas Hetzel und Marc Rölli, Pragmatismus, Philosophie der Zukunft und gemeinsam mit Ulrich Arnswald und Luise Rösker-Hardy, Hermeneutik und die Grenzen der Sprache. Aus dem Jahr 2004 stammt der Sammelband gemeinsam mit Matthias Gross und Ulrich Arnswald, Wittgenstein und die Metapher. Und aus dem Jahr 2003 Performativität und Praxis, ein Band, den er gemeinsam mit Dieter Mersch herausgegeben hat. Sie hören zuerst den Vortrag von Andreas Hetzel.
Das Raumthema dieser Tagung mit den beiden Konzepten Sprache und Macht Verbindung suchen und beginne mit Aristoteles. Im ersten Buch seiner Politik führt Aristoteles den Menschen bekanntlich als Zorn Politikon ein und nur wenige Zeilen weiter als Zorn Morgon Echon, also als die Sprache des Wesen. Politik und Logos, Macht und Sprache verweisen in diesem Gründungsdokument abländischer politischer Theorie eng aufeinander. Man kann sagen, dass Aristoteles etwas andeutet, was zu einer Grundeinsicht moderner Machttheorien werden sollte, nämlich dass Sprache und Macht sich wechselseitig inkludieren, dass jede Macht auf so etwas wie symbolische Artikulation angewiesen ist, dass andererseits jede symbolische oder sprachliche Artikulation mit Machteffekten einhergeht und sich in einen Raum der Macht hinein erstreckt, der die Äußerung vielleicht erst bedeutsam, vernehmbar und vielleicht sogar überhaupt erst möglich macht. In meinem Beitrag möchte ich nun aber gegenüber dieser Perspektive vor allem andeuten, dass sprachlichen Äußerungen auch eine Fähigkeit innewohnt, auf Machträume zurückzugehen, die also Grenzen von Machtordnungen oder Diskursregimen zu verschieben, mit anderen Worten den Raum des Sagbaren neu zu definieren. Die Polis als Inbegriff des Politischen wird von Aristoteles insgesamt als eine Art Mischwesen aus Sprache und Macht beschrieben. Sie markiert einen Raum der Logoi, öffentlicher Reden, die von Freien und Gleichen vorgebracht werden, um in ihnen und mit ihnen die Angelegenheiten der Gemeinschaft zu regeln. Die Freien und Gleichen ermächtigen sich in den Reden wechselseitig zur Instituierung der Polis, eine Instituierung, die tendenziell als unendliche Aufgabe begriffen wird. Die Polis als Raum des Politischen ist dabei von Aristoteles begrenzt. Sie ist dann mehrfach das Außen definiert, ein Außen nicht nur in Gestalt anderer Polis, anderer Stadtstaaten, sondern auch in Gestalt eines eigentlichen inneren Außen, eines unpolitischen Raumes der Beherrschten, das der Frauen, Kinder, Menschen und Sklaven. Die Politik des Aristoteles lässt sich insofern, die Jean-Franc Sierre allerdings gezeigt hat, in seinem Buch das Unverhängen, zugleich als Gründungsurkunde des politischen und der Postpolitik lesen, wobei man sich auf der Postpolitik eine Strategie der Entpolitisierung versteht, des Absprechens der Politikfähigkeit, damit letztlich der Sprachfähigkeit bestimmter Bevölkerungsgruppen. Das Definieren der Grenze zwischen dem Politischen und dem Nichtpolitischen ist, wie wir seit Karl Schmitt wissen, selbst eine durch und durch politische Geste. Die Politik wird im Text des Aristoteles also von einer doppelten Weise gehoben, als Plädoyer für eine radikale Demokratie, in der alle über alles entscheiden bzw. über alles sprechen können, und als Definition derjenigen Personen, die nicht sprechen können, der Themen, die nicht angesprochen werden dürfen. Eine Definition, die in einem umfassenderen Sinne politisch ist als die bloße Deklaration der Freien und Gleichen. Traditionellerweise wird dieser postpolitische Anteil der ostatischen Politik als Atomismus interpretiert, als ein Zugeständnis an seinen Leber Platon oder an einen aristokratischen Zeitgeist. Doch Aristoteles selbst war kein Vertreter der Aristokratie. Er war mit Türke und damit gemäß seiner eigenen Definition nicht politikfähig. Da er mit Türke den Sklaven und Barbaren, die im klassischen Griechenland als Anoilogo, als nicht sprachfähig betrachtet wurden, nahesteht, wäre zu fragen, von welchem Ort aus Aristoteles selbst spricht. Dieser eigentümliche Ort wäre vielleicht als der Ort der Philosophie zu charakterisieren, die sich selbst als überpolitische Diskursform begreift und damit natürlich wiederum eine Politik betreibt und konkret politisch interveniert. Die Intervention dieser Politik der Philosophie war das Grund, besteht zunächst darin, die Differenz zwischen dem Bereich des Politischen und dem Vorpolitischen in etwas zu verankern, was Aristoteles Physis nennt. Ich zitiere ihn, so einen Satz aus der Kritik, in dem Substantiv Physis zweimal vorkommt: Wer von Natur nicht sein, sondern eines anderen, aber ein Mensch ist, der ist ein Sklave von Natur. Zitat Ende. Aristoteles grenzt nicht nur bestimmte Bevölkerungsgruppen aus dem Raum des Politischen aus, sondern spaltet noch, worauf Francia und Akanten hinweisen, den Begriff des Demos, des Volkes selbst. Als Demos gelten in manchen Textabschnitten alle, an anderen Stellen dagegen nur die Armen, aus der Pöbel im pejorativen Sinn. Aristoteles bezeichnet Demokratie, die Volksherrschaft insofern, Zitat, als Basis oder Ausartung der Politik, jener Staatsform also, wiederum Zitat, in der das Volk den Staat zum gemeinsamen Besten verwaltet. Die Demokratie dient demgegenüber nicht, wiederum Zitat, dem Wohle der Gesamtheit, sondern dem Vorteil der Armen, Zitat Ende. Demokratie bietet zum Synonym für Pöbelherrschaft. Die Reichen sind wenige, die Armen viele. Die Politik respektiert gegenüber der Demokratie das Minderheitenrecht der Reichen. Sie ist eine Demokratie, die an der Ungleichheit der Besitzverhältnisse halt macht, die die ökonomische Differenz akzentuiert, naturalisiert und entpolitisiert. Für Aristoteles bleibt es allerdings wiederum Zitat akzidentell mitfolgend, dass der einen, meinst du die Reichen wenige, und der anderen, die Armen, viele sind. In dieser Bemerkung, so denke ich, liegt ein gewisses revolutionäres Potenzial. Die Aufspaltung der Polis in Arm und Reiche scheint nicht in der gleichen Weise in der Natur begründet zu sein wie die Differenzen von Mann und Frau, Freien und Sklaven. Sie müssen nicht notwendig wenige Reiche und viele Arme sein. Es wäre auch eine anders aufgeteilte Gesellschaft denkbar, etwa eine, in der alle reich sind. Der Status des Demos würde sich dann ändern. Die Unterscheidung in alle und Pöbel, Demokratie und Politik würden hinfällig. Auch diese Möglichkeit deutet Aristoteles an, um sie zugleich als Bedrohung zurückzuweisen, als wiederum sie sagt, eine Basis vom richtigen Weg. Gerechtfertigt wird die soziale Klassifikation, die Aristoteles immer wieder fordert, über eine kosmologische Argumentation, die sich sehr stark an Platon an. Hier nochmal, der Gegensatz von Herrschenden und Dienenden tritt überall auf, wo etwas aus mehreren Teilen besteht und eine Einheit bildet. Vorbild hier für den Kosmopolis, insbesondere die Dichotomie von Leib und Seele an, die sehr oft in der Philosophiegeschichte dazu dient, Hierarchien zu rechtfertigen. Ähnliches gilt für den Gegensatz von männlich und weiblich. Nochmal ein Zitat: Das Weib ist Schmuck, ist Schweigen, zitiert Aristoteles einen nicht genannten Dichter. Wie bei Platon, die kosmologische Argumentation auch bei Aristoteles der Entpolitisierung des Verhältnisses von zugehörigen Fremden, Männern und Frauen, Besitzenden und Losbesessenen. Metaphysik und Kosmologie vereint sich in diesem Grundtext politischen Denkens zu einer Art Metapolitik der Definition der Grenzen des Politischen, die immer auch zu einer Verleugnung des Politischen führt. Dieser Entpolitisierung können wir erst dann entkommen, wenn es uns gelingt, das Politische wieder von der Metaphysik zu entkoppeln, also in gewisser Weise zu enträumlichen, es nicht als exklusives Wäre zu begreifen. Genau dies ist das Anliegen neuerer radikal-demokratischer Positionen, etwa von Jacques Rancière, auf die ich gleich eingehen werde, aber auch bestimmte Ansätze in der antiken Rhetorik, zu denen ich hier eigentlich ursprünglich sprechen wollte, das zeigt mir jetzt aber übergehen. Nochmal auf Aristoteles zurückzukommen. Aristoteles trennt die Politik vor allem strikt von der Ökonomie, dem unpolitischen Schlechthin. Der Eukos gilt ihm als Sphäre der bloßen Reproduktion des Lebens, der Notwendigkeit und der Herrschaft. Jeder dieser freien und gleichen Bürger, die politischen Geschicke bestimmen, steht ein Eukos vor. Seine Freiheit und Gleichheit erweist sich als Effekt einer häuslichen Herrschaft, aus der Unfreiheit und Ungleichheit das Bauthema der Sklaven. Zwar räumt Aristoteles ein, dass, Zitat, jede Familie ein Teil des Staates ist, Zitat Ende, sie ist dies allerdings nur in dem Sinn, den Rancière als Teil oder Anteil bezeichnet. Also sie gehört in einem räumlichen Sinne dazu, partizipiert aber nicht am Staat. Politik und Ökonomie korrespondieren mit zwei vollkommen unterschiedlichen Typen von Raum. Die Politik steht für den öffentlichen und offenen Raum der Agora und der Partizipation, die Ökonomie für den geschlossenen und unsichtbaren Ort innerhalb der Wände eines Hauses. In seiner Darstellung der Ökonomie, die sich ebenfalls als erste in der Politik findet, unterscheidet Aristoteles mit darin zwei Formen des Ökonomischen. Die eigentliche Ökonomie, die er vor allem als eine Art der Subsistenzwirtschaft begreift, die auf den Wert und das Heim als gewendige Mittel verwiesen bleibt, also diese eigentliche Ökonomie wird von der sogenannten Krematistik unterschieden, einer Art kataphetischen Missbrauch der Ökonomie, die sich von Ort und vom Herd löst, den Raum und die Zeit erobert, Waren durch Geld ersetzt, Wert aus Werten erzeugt. Das spielt vor allem auf die Zinswirtschaft an, die in dieser Zeit besteht. Diese zweite Form der Ökonomie, die zinswirtschaftliche und vom Ort gelöste Ökonomie, wird von ihm radikal zurückgewiesen in Begriffen einer Entfremdung beschrieben. Wäre nun, so möchte ich fragen, nicht auch eine Art krematistische oder kataphetische, also missbräuchliche Politik denkbar? Eine Politik, die sich nicht an die Umfriedung der Polis hält, nicht an die Grenzen im politischen Intext des Aristoteles, wie in der klassischen Polis, gesteckt wäre. Hinweise auf eine solche Politik und damit auf ein Sprechen der vermeintlich Sprachlosen finden sich sowohl in der rhetorischen Tradition wie bei neueren Autoren, etwa bei Rancière oder bei Bandler. Eine Konzeption der Wortergreifung von Anteilslosen, die der angedeuteten kataphetischen Politik entsprechen könnte, hat zum ersten Mal überzeugend Jacques Rancière herausgearbeitet. Er entwickelt dieses Konzept der Wortergreifung einerseits im Rahmen eines Projekts der Kriegsgestaltung des Proletariats, sowie andererseits im Zuge eines Versuchs der Neubestimmung politischer Philosophie. Eine Politik, die diesen Namen verdient, lässt sich für Rancière gerade nicht innerhalb der Grenzen einer Institution, eines gesellschaftlichen Teilsystems oder eines bestimmten diskursiven Feldes einschließen, sondern fällt mit dem Kampf um die Ziehung dieser Grenzen zusammen. Es ist, ich zitiere, dass der Streit um das Dasein der Politik durch jede Politik liegt. Authentische politische Praxen folgen also nicht einfach etablierten Regeln, sondern bemühen sich um ihre permanente Setzung und Entsetzung. In dieser Perspektive steht das Politische für einen grundstürzenden Streit, in dem buchstäblich alles aufs Spiel gesetzt wird. Der Gegenstand des Streits und die Kriterien, mit deren Hilfe geschlichtet werden könnte, wie auch die Identität der streitenden Parteien. Politik erschöpft ist dann nicht länger eine Deklaration, sondern ein parlamentarisches Disput, sondern beginnt erst dort, wo diejenigen Anteile der Bevölkerung, die etwas Proletariat im 19. Jahrhundert oder die Menschen ohne Papiere heute nicht politisch repräsentiert sind. Und wenn diese Menschen aus dem Beginn, wie Klaus Heer sagt, die Einrichtung eines Anteils der Anteilslosen zu fordern. Die Figur der Wortabgreifung steht im Kontext des Denkens für die Erfindung einer Sprache der Anteilslosen, die sich Gehör verschaffen, ohne sich den Regeln eines etablierten Diskurses zu unterwerfen. Jedes theoriepolitische Ereignis ist in diesem Sinne, so Klaus Heer, ein Exzess der Wörter einer spezifischen Verschiebung des Sagens verbunden. Eine Aneignung außerhalb der Wahrheit des Wortes und des anderen, etwa Formen der Souveränität, des alten Textes, des heiligen Worts, die es auf andere Weise bezeichnen lässt. Der politische und passive Sprechart der Wortergreifung schafft sich retroaktiv sein eigenes Autorsobjekt. Während Rancières Lehrer Althusser das Objekt eher als Effekt bestimmter dispositiver und ideologischer Anrufungen beschreibt, geht Rancière die Widerständigkeit subjektiver Stimmen und Praktiken gegenüber der Macht der Dispositive hervor. Er expliziert das Objekt nicht als Produkt der Anrufung durch den ideologischen Staatsapparat, sondern als Produkt einer scheiternden Anrufung. Ein Subjekt taucht demnach gerade dann auf, wenn es den ihm zugewiesenen Platz verlässt, wenn es Vernehmbare und Unvernehmbare im Rahmen des hegemonialen Repräsentationsregimes unmögliche Forderungen artikuliert. Seine Akte der Wortergreifung unterbrechen nicht nur bestimmte eingespielte Diskurse, sondern mischen alle Karten der zukünftigen Prozesse neu. Erfolgreiche Wortergreifungen transformieren die Situation, der sie entspringen. Sie revidieren das, was Stuart Hall heute die globalen Repräsentationsverhältnisse nennt. Die Krankheit der Politik ist für Rancière, ich zitiere ihn, vor allem die Krankheit der Wörter. Dass die Selbstgenügsamkeit der politischen Sphäre bedroht sind, wiederum Zitat, falsch gebrauchte Wörter oder unangebrachte Sätze, überflüssige Wörter, Wörter, die nichts bezeichnen, es sei denn zielscheiden, gegen die sie den Arm der Wörter öffnen. Zitat Ende. Diese Wörter, von denen Rancière spricht, sind im doppelten Sinne unerhört, unvernehmbar und sich doch Gehör verschaffend. Sie etablieren ein, zu ihrem Zitat, sprachlichen Nichtwort, dissoziierend auf einer anderen Weise der Ordnung des Sagbaren und des Politischen. Für Rancière sind es vor allem die deklarativen Sprechakte im Kontext demokratischer Revolutionen von der Antike bis zur Gegenwart. Als Beispiel für einen solchen sprachlichen Nichtwort, an dem sich das Zitat trügerische Ereignis des exzessiven Wortes vernehmbar macht, benennt Rancière das 16. Kapitel des ersten Buches der Annalen des Tacitus. Tacitus berichtet hier von einer Meuterei der römischen Legionen in Pannonien während des Interregnums, das auf den Tod des Augustus folgt. Angeführt wird diese Soldatenmeuterei von einem gewissen Bercelius, einem einfachen Soldaten, der sich allerdings zu Tacitus sowohl auf das Reden wie auf das Theaterspielen versteht und an sich schon ein ungeheuerlicher Befund, so ein einfacher Soldat, sich das Redelecht zugespielt. Bercelius vermag seine Forderungen, etwa nach Lockerung eines allzu strengen militärischen Regimes, nach Partizipation, nach gerechter Behandlung der Belohnung, nach einer Regelung des Ruhestands der Soldaten, nur so zu Rancière vor dem Hintergrund des Interregnums stellen, also des Machtvakuums. Die Unterbrechung hat, so Rancière, hier im Zitat, den Nichtwort zu einem Wort erhoben, hat denjenigen das Wort erteilt, der es nicht zu erweisen hatte. Zitat Ende. Als einfacher Soldat gehört Bercelius zu dem Anteil zur Sprachlosen, zu denjenigen, die per Definition ja nicht subjekt und aktiv sein konnten. Wieder im Zitat, Bercelius hatte nicht zu sprechen. Dennoch lässt Tacitus ihn sprechen. Zitat Ende. Tacitus lässt die unmögliche Stimme des Bercelius in seinem Text erklingen, um sie allerdings zugleich wieder zum Schweigen zu bringen, sie als ungebührlich zurückzuweisen. Die Forderung als grundlos zu bezeichnen, die Macht als legitim zu restituieren. Sein historischer Diskurs steht, wie fast alle historischen Diskurse, auf der Seite der Sieger. Tacitus versucht, eine zukünftige Bezugnahme auf Bercelius zu depotenzieren, indem er die Sprache vorgibt, in der Bercelius gesprochen haben wird. Und doch macht sich durch diesen herrschaftlichen historischen Diskurs ja ruhig für uns hier eine andere, unmögliche Stimme geltend und vernehmbar. Rancière nimmt gegenüber dieser Stimme die Benjaminsche Perspektive einer rettenden Kritik ein. Er rekonstruiert die unabgegolten Ansprüche der einfachen römischen Soldaten und bringt sie in eine Konstellation mit den Ansprüchen von anteilslosen Leuten. Die Stimme des Berzenius kann im Diskurs der Sieger, hier im Diskurs der Geschichtsschreibung, auch wieder enteignet werden. Diese Enteignung wäre eine Revolution oder ein Ereignis, wiederum Zitat aus hier, der Einzug des Volkes der unbekannten und diversen entsprechenden Wesen, die Öffnung einer Klasse, die keine Klasse mehr ist, sondern die Aufhebung einer Klasse. Ich komme damit zum Schluss und nochmal ganz kurz zu Ulrich Butler. Auch Butler ist jetzt allerdings für vergleichbare Momente oder Ereignisse revolutionärer Wortergreifung. Sie führt ein sehr interessantes Beispiel an. Ich zitiere sie. Im Frühjahr 2006 kam es in verschiedenen kalifornischen Städten zu Demonstrationen legaler Einwanderer, auf besonders dramatische Weise im Gebiet von Los Angeles. Die US-amerikanische Nationalhymne wurde, wie die mexikanische, auf Spanisch gezogen. Zitat Ende. Als George Bush dann erklärt hat, dass die amerikanische Hymne nur auf Englisch gesungen werden dürfe. Das Singen der Hymne auf Spanisch unterkriegt Butler und genauer als einen Akt der Wortergreifung, als kataphetischen oder fanatischen politischen Akt. Der Gesang erklingt an einem Lichtort, nämlich auf der Straße. Ich zitiere wiederum: Die Straße ist als jener Ort exponiert, an dem diejenigen, die nicht frei sind, sich zu versammeln, sich frei versammeln. Butler möchte, ich zitiere weiter, nahelegen, dass dies genau jene Art performativer Widerspruch ist, der nicht in die Sackgasse, sondern in Form des Aufstands führt. Zitat Ende. Der fruchtbare performative Widerspruch, auf den Butler hier verweist, findet sich in jedem antihegemonialen deklarativen Sprechrat. So wie sich die Revolution für Rancière als Ereignis bindet, so weist Butler darauf hin, dass es keine radikale Politik, keine Revolution ohne performativen Widerspruch geben kann. Ich zitiere sie abschließend. Es verhält sich nicht so, dass durch Sprache alles vollbracht wird. Als ob man sagen könnte, ich bin frei, dann macht meine performative Äußerung nicht frei. Nein. Aber diese Forderung nach Freiheit zu stellen, bedeutet, bereits mit ihrer Ausübung zu beginnen und hinterher ihre Legitimation zu verlangen. Es bedeutet, die Lücke zwischen Ausübung und Verwirklichung zu verkünden und beides in eine Weise, einzubringen, dass die Lücke sichtbar wird und zu mobilisieren vermag. Vielen Dank. Thank you.
Kommen wir zum zweiten Vortrag von Jens Kertscher.
Ja, ich habe ein Handout aufgeteilt, das dient sozusagen der Beschleunigung. Das sind einige Zitate, auf die ich mich beziehen werde und ich werde die dann immer zu einem gegebenen Zeitpunkt erwähnen. Sie können das dann lesen, während ich hier weiterrede. Können Sie das selber versuchen zusammenbringen. Ich werde hier nicht im Ständen Sie einen Co-Referat anbieten, sondern ich werde eine Linie fortsetzen, die Andreas Hinzel zusammen ausgelegt haben, die uns von der Rhetorik zur Ästhetik führt. Ich werde also mit anderen Worten über das Verhältnis von Ästhetik und Politik sprechen. Eine für diese Diskussion maßgebliche Formulierung findet man in der ästhetischen Theorie von Adorno. Das ist gleich das erste Zitat, in dem Adorno dieses Verhältnis von Autonomie und Heteronomie der Kunst formuliert. Dort konstatiert, dass Kunst einerseits in der Moderne ein Fait Social ist, weil sie als etwas Materielles, wirklich ein Teil der Gesellschaft ist und ihrer Produktionsprozesse. Sie andererseits auch immer autonom ist, indem sie sich von diesem gesellschaftlichen Prozess, Kraft des Formgesetzes emanzipiert und ihre eigene Logik behauptet, damit eben widerständig sein kann. Und in dieser widersprüchlichen Bestimmung von Autonomie und Heteronomie liegt sozusagen die Brisanz des Verhältnisses von Ästhetik und Politik in der Moderne. Und wenn man das Thema so diskutiert, dann sollte dies sozusagen auch vor dem Hintergrund dieser Formulierung Adornos geschehen. Sie steht auch bei Jacques Rancière, auf den ich mich nun beziehen werde, im Hintergrund, auch bei ihm. Auch er vertritt die These, dass der politische Charakter der Kunst an der Autonomie gebunden ist, aber er gibt eine etwas andere Deutung dieses Verhältnisses als Adorno. Rancière entwirft einen ästhetischen Begriff des Politischen. Was damit gemeint ist, oder eine Vorstellung, was damit gemeint ist, finden Sie in Zitat Nummer 2, das auch ganz gut geeignet ist, weil es die Verbindung zwischen meinem Vortrag und dem Vortrag von Andreas Hetzel herstellt. Rancière schert damit aus einer Tradition aus, die den Begriff des politischen Praxis philosophisch oder herrschaftstheoretisch oder etatistisch zu entfalten pflegt. Das Politische ist eben kein Problem der praktischen Philosophie. Es bezeichnet auch nicht eine Kunst der Herrschaft, sondern es ist ein Streit um Wahrnehmungsweisen im öffentlichen Raum. Das Unvermögen ist die Inszenierung eines Dissenses, die eine bestehende Aufteilung des Sicht- und Hörbaren suspendieren will. Und deshalb stehen bei ihm auch Ästhetik und Politik sozusagen in einem homologen Verhältnis. Denn es geht in beiden Fällen um das Sichtbarwerden, Sichtbarmachen, Hörbarwerden von etwas im öffentlichen Raum, der eben durch eine bestimmte Aufteilung des sinnlichen Partage des Sensiblen, ist der Ausdruck von Rancière, konstituiert wird. Genau das ist der ästhetische Grund der Politik, von dem her auch Rancière die ästhetischen, also künstlerischen Praktiken im engeren Sinne beschreiben will. Und das bedeutet dann, dass Ästhetik natürlich auch nicht einfach eine Disziplin der Philosophie ist, sondern es ist eine Weise, künstlerische Praktiken im Rahmen einer Aufteilung des Sinnlichen zu denken. Und weil das so ist, sind auch Kunst und Politik nicht einfach zwei Fixfäden, die erst zusammengeführt werden müssen oder deren Vernennung man dauern mag. Es handelt sich um zwei Formen der Teilung des Sinnlichen, die an einem bestimmten Identifikation zu entwickeln, wie er es nennt. Dieser Zusammenhang wird deutlich in den Zitaten Nummer 3 und 4. Diesen Punkt möchte ich jetzt in den Folgenden noch etwas vertiefen und wählen wir das Klang ist auch was Adorno, der Einstieg mit Adorno und diese Frage sozusagen der modernitätstheoretischen und gegenwartsdiagnostischen Implikation rückbinden. Denn bei Rancière ist es ja so, dass der Wiederbedingung eines radikal-demokratischen Verständnis von Politik nicht einfach so unhistorisch erfolgt, sondern seine eigene Arbeit soll ja eine Intervention sein, selbst eine Intervention, sondern ein Unvernehmen artikulieren mit der heutigen konsensuellen Demokratie, wie er das nennt. Und die Frage wird daher sein, was genau diese Intervention für das Verständnis der politischen Funktion des Ästhetischen bedeutet, aber auch für das Verständnis einer radikal-demokratischen Politik. Wenn man es ganz schlicht formulieren will, wenn man es schlagwortartig fragen will, wenn das politische ästhetisch ist, kann von der Kunst dann ein Impuls ausgehen für eine andere Aufteilung des Sichtbaren. Ich will jetzt, bevor ich diese Frage eingehe, nochmal die zwei einschlägigen Thesen von Rancière, also etwas erratisch in den Raum stellen. Die erste habe ich jetzt schon gerade etwas erläutert. Ästhetik ist immer politisch und Politik immer ästhetisch, es gibt keinen Konflikt zwischen diesen beiden Sphären. Das ist sehr wichtig. Und in der Moderne macht sich das besonders dahingehend aus, dass dieses Verhältnis, was in einer bestimmten Weise, aporetisch zu analysieren ist. Die Frage nach einer politischen Kunst oder nach einem politischen Charakter ist in der Moderne vor dem Hintergrund einer bestimmten metapolitischen Apologetik, wie er es nennt, zu begreifen. Ich will das jetzt erläutern. Als Einstieg verweise ich auf das Zitat Nummer 5, um auch diesen Gegenwartsbezug nochmal klar zu machen. Dort fragt Rancière ausdrücklich nach den Möglichkeiten kritischer Kunst und erwägt sogar, ob es nicht der Kunst gelingen könnte, eine substitutive politische Funktion zu übernehmen angesichts des Verschwindens des Politischen. Fragt man nach den historischen Bedingungen, aus denen diese Grundfrage für eine mögliche kritische Gegenwartskunst erwächst, dann verweist Rancière auf das, ich hatte den Begriff vorhin schon eingeführt, er verweist auf das, was er als Regime der Identifikation von Kunst bezeichnet. Gemeint ist damit nicht nur, dass dasjenige, was jeweils als Kunst gilt, durch das Zusammenwirken von Institutionen wie Museen, Galerien, Kunstkritik oder auch einem Kunstmarkt bestimmt ist, sondern darüber hinaus, dass diese historisch-institutionellen Identifikationsbedingungen von bestimmten Wahrnehmungsmustern abhängen. Sie regeln so das Verhältnis zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren, dem Wahrnehmbaren und Nicht-Wahrnehmbaren, Erkennen und Handeln, Passivität und Aktivität. Wie jeweils das Verhältnis von Ästhetik und Politik zu bestimmen ist, entscheidet sich also immer im Rahmen solcher Identifikationsregime, in diesem Rahmen. Mit jedem Regime hängt eine bestimmte Weise seiner Teilung des Sichtbaren zusammen, bestimmte Politik. Rancière unterscheidet drei solcher Regime. Ich kann das hier nur in aller Kürze andeuten, damit man ein bisschen versteht, was damit gemeint ist. Er spricht erstens vom ethischen Regime der Bilder, Regime Ethik des Image. Hier steht die Frage der Bilder im Vordergrund, ihr Ursprung, ihre Wahrheit und Gebrauch. Beispielhaft ausformuliert ist das bei Platon und der Politeia, wo Kunst in Relation zur Wahrheit der Bilder und zum Ethos der Gemeinschaft, zur Seinsweise der Individuen in einer Gemeinschaft gedacht wird. Rancière nennt zweitens das poetische oder repräsentative Regime der Künste, das bei Aristoteles auftritt und dann in den normativen Poetiken des Rationalismus und des Klassizismus ausformuliert wird und darin neue Kriterien der Identifikation von Kunst etabliert. Was Kunst ist, entscheidet sich hier entlang der Differenz Poiesis-Mimesis. Und deshalb heißt es auch poetisches Regime, weil Poiesis hier im Sinne natürlich von Herrschaft, poetisch im Sinne von Herrschaft und von Poiesis und repräsentativ, weil es in die Kategorie der Mimesis ist. Die damit bedachte Weise der Repräsentation, die diese Herstellungsweise und die damit verbundenen Kriterien des Sehens und des Beurteilens von Kunst organisiert. Drittens nennt er das ästhetische Regime der Künste, der Kunst. Damit ist die ästhetische Moderne bezeichnet. Das ist jetzt der wichtige Punkt für die weitere Diskussion. Die ästhetische Revolution, der Bruch, der sich am Ende des 18. Jahrhunderts ereignet hat, hat dieses neue Regime installiert. Um zu verstehen, was man in der Moderne versteht und wie in der Moderne sich das Verhältnis von Ästhetik und Politik darstellt, muss man durch diese ästhetische Revolution, dieses installierte neue Regime, muss man das als neue Regime diskutieren und verstehen, analysieren. Das ästhetische Regime der Künste ist zunächst einmal und in erster Linie die Destruktion des Repräsentationssystems, in dem die Wirklichkeit von Sujets, die Repräsentationsweisen bestimmte, also die Tragödie auf den Adel geschrieben, die Komödie für das einfache Volk. Man hat unterschieden zwischen Historien, Malerei und Genregemälden. Und diese Korrelation, die im Repräsentationsregime maßgeblich ist, zwischen der Wirklichkeit von Sujets und der Art und Weise ihrer Repräsentation, wird durchbrochen. Diese Hierarchie zwischen dem Hohen und Niedrigen, dem, was zunächst in einer solchen Logik auch als Kunst gilt, werden eingerissen. Die Kunstproduktion sowie ihre Beurteilung von allen vorgegebenen Regeln abgelöst. Und dies geschieht so, dass es die vom Gesetz der Mimesis errichtete Barriere, die die kunstspezifischen Produktionsweisen von den übrigen Weisen der Herstellung getrennt einstürzen lässt. Das heißt, ästhetische Regie behauptet die Singularität der Kunst und hebt gleichzeitig aber jedes pragmatische Kriterium für diese Singularität auf. Es fundiert die Autonomie der Kunst, indem es gleichzeitig die Identität der künstlerischen Formen mit denen, durch die das Leben sich selbst regelt, behauptet. Einfach schlagwortartig von Kunst und Leben sollen wir miteinander versöhnt werden. Und das ist der Sinn der Aussage, wenn man sagt, dass der politische Charakter der Kunst und der Autonomie gebunden ist. Das Paradigma für diese Versöhnung ist nach dem Serschild das ästhetischer Staat. Hier findet der moderne Widerspruch der Kunst autonom und heteronom zugleich zu sein, sowie die damit komplizierte Politik eine paradigmatische Formulierung. Ich verweise hier auf Zitat Nummer 6, das Rancière nutzt, um diesen Zusammenhang in den Nähern zu erläutern und zu erklären, warum für Schiller, das ästhetische Regime seine immanente Politik eine paradigmatische Formulierung bietet. Die Statue, von der in diesem Zitat die Rede ist, ist nicht deshalb ein Kunstwerk, weil sie als Werk eines Bildhauers ein angemessenes Abbild der Idee des Göttlichen bietet oder etablierten Repräsentationsregeln entspricht. Sie ist Kunst, weil sie eine bestimmte sinnliche Erfahrung ermöglicht. Sie ermöglicht eine Erfahrungsweise, die von der Alltagswahrnehmung abweicht. Anders als die alltägliche Wahrnehmung, die an die Gegensätze zwischen Aktivität und Passivität, Rezeptivität und Produktivität gebunden bleibt, werden in dieser spezifischen ästhetischen Wahrnehmung genau diese Gegensätze suspendiert. Die Statue der Juno ist daher auch keine geistige Form, die einer passiven Materie aufgeprägt worden wäre. Sie ist eine sichtbare Form, die sich zur gewöhnlichen Erfahrung heterogen verhält. Sie präsentiert sich in einer Erfahrung, die die üblichen Verbindungen zwischen Erscheinung und Wirklichkeit, Form, Materie, Aktivität, Passivität, Sinnlichkeit und Verstand suspendiert. Das ist die Aufteilung des Sinnlichen, die Schiller auch in diesem Text mit dem Begriff des Spiels, wir hatten es ja vorhin in der Diskussion auch schon erfasst. Ihre immanente Politik besteht nun darin, dass mit diesem selbstgenügsamen Werk der Erfahrung eines freien Spiels, also der Erfahrung der Schönheit, die es ermöglicht, eine neue Form von Gemeinschaft antizipiert wird. Der ästhetische Staat, in dem alle Gegensätze, alle Widersprüche und Formen der Entfremdung aufgehoben sind, also Menschen, Staat, Individuum, Gesellschaft, Vernunft, Sinnlichkeit, Zufälligkeit, Notwendigkeit, Leiden, Freiheit, Philosophie, Common Sense und so weiter. Die werden alle in dieser zum Alltag heterogenen und deshalb autonomen Erfahrung aufgehoben. Als autonome Erfahrung betrifft die Kunst die politische Aufteilung des Sichtbaren. Ich verweise hier nochmal auf das Zitat Nummer 7, in dem Schiller das selbst mal so formuliert, das zitiert er auch sehr selber nicht, ich finde es aber ganz gut geeignet, und im Zitat Nummer 8 finde ich diesen Gedanken dann nochmal sehr pointiert formuliert. Die Autonomie der Kunst als Autonomie einer Form ästhetischer Erfahrung trägt also in sich eine eigene Politik. Nun belässt es uns hier nicht bei dieser Feststellung, die plädiert auch nicht trivial für eine Restitution einer ästhetischen Utopie. Zwar gibt es keinen Konflikt zwischen Kunst und ihrer Politisierung, doch erweist sich die Politisierung, die sich bei Schiller andeutet, als Metapolitik. Die Politiken des Ästhetischen, in denen sich die Ästhetik der Politik im ästhetischen Regime manifestiert, impliziert Metapolitiken, die das prekäre Verhältnis von Kunst und Leben auf eine unterschiedliche Weise austragen. Es ist durch den Grundwiderspruch gekennzeichnet, dass im ästhetischen Regime Kunst immer nur insoweit Kunst ist, als sie auch nicht Kunst ist, also etwas anderes als Kunst. Man müsste jetzt diesen Begriff der Metapolitik näher erläutern, das würde sehr weit führen und dafür habe ich auch nicht die Zeit. Deshalb verweise ich hier einfach auf die Zitate 9 und 10 und erläutere das in ein paar Sätzen mit Metapolitik. Man muss ja kennen verschiedene Figuren, ich sage der Außenwirkung des Politischen. Andreas Hetzel hat das ja vorhin auch angedeutet. Metapolitik meinte den marxistischen und ideologiekritischen Diskurs über die Falschheit von Politik. Hier wird der Streit über das politische konstitutive Dissens zwar akzeptiert, aber sozusagen als falscher Schein einer wirklichen Auseinandersetzung, die auf einer ganz anderen Ebene abläuft, deklariert. Also wie bei Marx der Klassenkampf. Und Ziel der Politik wäre sozusagen eben eine eigene Abschaffung, und dann wenn die Gegensätze sozusagen real aufgehoben sind. Schillers Programm impliziert nun eine solche Metapolitik, weil sie in der Ordnung des Sichtbaren etwas realisieren will, was die Politik nur in der Ordnung der Erscheinung und der Form erfüllen kann. Also denken Sie an Zitat Nummer 7. Sie stellt gegen die reale Politik, gegen die realen Revolutionen und Umwandlungen der staatlichen Formen und gesellschaftlichen Formationen eine andere Aufteilung des Raumes des Sichtbaren und Unsichtbaren. Gegen die politische Revolution stellt sie die ästhetische Revolution sozusagen als die eigentlich zugrunde liegende, die sozusagen das politische nicht erfüllte, realisieren soll. Schillers Urszene, La Scène Primitive, so nennt es Rancière, enthält bereits diesen Widerspruch. Die Alterität des selbstgenügsamen Marmorblocks verspricht sozusagen das Gegenteil von dem, was er ist. Am Anfang der Moderne, das kann man sich laut Rancière anhand von Schiller klarmachen, steht ein Widerspruch, der die Kunst an die Nicht-Kunst, an das Leben nimmt. Die Aufhebung von Kunst im Leben oder von Leben in Kunst. Und beides, das ist sozusagen die Pointe bei Rancière, bedeutet, dass die Metapolitik bedeutet, die Aufhebung des Politischen und des Ästhetischen zugleich. Darin liegt aber immer auch eine Aporetik. Kunst behauptet sich als heterogen gegenüber den Formen der Unterdrückung und der Herrschaft. Aber sie tut dies, indem sie die Grenzen auflöst zwischen dem, was Kunst von den anderen Gegenständen der sichtbaren Welt unterscheidet. Die moderne Kunst sowie der ihre Produktion begleitende ästhetische Diskurs haben diese Konsequenzen ausgelotet. Die Konsequenzen, so analysiert das Rancière, die mit Schillers Urszene sozusagen besetzt sind. Sie sind Versuche, mit diesem Grundwiderspruch unterschiedlich umzugehen. Rancière unterscheidet hier zwei Grundformen. Auf der einen Seite gibt es das Projekt der ästhetischen Utopie, wo die Kunst eine Lebensform wird und damit ihre Differenz im Leben gegenüber als Kunst aufgibt. Das haben wir ja dann auch in der Geschichte des Modernismus und der Avantgarde-Bewegung, da kann man sich verschiedene Beispiele dafür denken. Und auf der anderen Seite gibt es die von Adorno theoretisierte Idee sozusagen der autonomen Form, die sozusagen als Kraft ihrer Eigengesetzlichkeit widerständig ist. Hier wird das politische Versprechen sozusagen im Modus des Negativen erhalten. Und zwar durch die Trennung zwischen der künstlerischen Form und den übrigen Lebensformen, aber auch durch die inhärenten Widersprüche dieser Form. Hier denkt man so ganz ausdrücklich an die Figur der dialektischen Autonomisierung, wie sie von Adorno auf den Begriff gebracht wurde, wie ich sie am Anfang auch angesprochen habe, wie sie im ersten Zitat finden. Die Gesellschaft wird sozusagen im werkbildenden Akt transformiert und erhält sich gerade in der Autonomie der Kunst. Es verhält sich ja sogar umgekehrt, als Leben selbst in die Kunst transformiert. Das politische Versprechen liegt hier im Widerstand der ästhetischen Form gegen jeden Versuch, sie im Leben zu transformieren. Und Kunst ist dann schon politisch mit dem gesellschaftlichen Charakter ihrer formalen Gestalt. Transformation der Kunst im Leben oder Transformation des Lebens in Kunst, das sind so die beiden Metapolitiken des Ästhetischen, in denen sich das Verhältnis von Kunst und Leben, Kunst und Gesellschaft letztlich in diesem Schiller-Szenario formuliert wird, darstellt. Sie bedeuten aber jeweils dann die gemeinsame Selbstauflegung von Politik und Kunst. Darin besteht in der Moderne der politische Charakter der Kunst und zugleich die spezifische Aporetik dieses Verhältnisses. Ich verweise hier auf Zitat Nummer 11, wo Rancière das auch sehr pointiert und formuliert und hervorheben, dass Kunst politisch ist, sozusagen um den Preis der Aufhebung der Differenz von Politik und Kunst. Auf Zitat 12 nochmal nehmen, wo Sie diese Gedanken auch noch haben. Ich komme damit zu einer kleinen Schlussüberlegung. Bei Rancière geht es darum, den Zusammenhang von Ästhetik und Politik dann jenseits der Differenz von engagierter Kunst und rein an sich selbst genügsamer, autonomer Kunst zu analysieren. Analog ging es mir auch darum, ein Verständnis des Politischen zu gewinnen, das ist in üblichen Dichotomien der zeitgenössischen, meistens liberalen politischen Theoriebildung ausfährt. Es geht aber auch noch um mehr. Es geht um die Frage nach den Möglichkeiten der kritischen Kunst heute. Die Auflösung des bestehenden ästhetischen Regimes ist natürlich ebenso unvorhersehbar wie das politische Ereignis. Rancière scheint mit der Erfahrung von Kunst, das muss man sich bei jeder auch klar machen, so verstehe ich ihn jedenfalls, das könnte man vielleicht diskutieren. Die Erfahrung von Kunst ist hier für ihn ein Modell des Politischen. Also doch, von jenseits aller Apologien, die Schillers Urszene in der modernen geführt hat, wiederum eine Utopie, das könnte man hier fragen, eine postutopische vielleicht. Und dieser Gedanke legt sich nahe, wenn man Rancières ästhetischen Begriff des Politischen ernst nimmt. Es gibt keine Kunst ohne eine bestimmte Teilung des Sichtbaren, die sie an eine bestimmte Form von Politik bindet. Die Ästhetik ist eine solche Teilung. Wie immer man sich nur zu der Frage nach den Chancen einer Politik der Ästhetik, die dann vielleicht auch nicht mehr nur eine Metapolitik im Sinne des ästhetischen Regimes der Künste ist, stellt. Das Interessante an dieser Analyse ist ja immerhin, dass es erlaubt, die Frage nach der Rolle von kritischer Kunst jenseits von so simplen Alternativen wie Autonomie versus Engagement zu diskutieren. Mir scheint es, dass Rancière damit einen neuen Rahmen geschaffen hat, der auch vor den heiklen Rückführungen der politischen Funktion von Kunst eine quasi ethische Haltung und damit auch einen letztlich unpolitischen ästhetischen Klientismus schützen kann. Einen letzten Bezug noch zum Thema der Tagung, was daran sicherlich auch noch interessant ist. Es kam heute Nachmittag schon in vielen Vorträgen mit an. Es wird damit natürlich auch der Raum als ein Schauplatz widersprüchlicher und offener, riskanter, unvorhersehbarer Interventionen und Einschreibungen, gegen die symbolischen Kämpfe um öffentliche Sichtbarkeit ausgetragen werden können, wiedergeworden wird. Vielen Dank.
Das waren die philosophischen Brocken. Am Programm standen zwei Vorträge von Andreas Hetzel und Jens Kertscher, die bei der 2007 stattgefundenen Tagung zum Thema Räume und Orte, Spannungen eines Paradigmas gehalten wurden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Thank you.